Warten wir noch, bis die Stille eingekehrt ist. Ja, Lena hat uns mit diesen wunderschönen Bildern aus der Wüste auf das Thema des heutigen Gottesdienstes eingestimmt. Einerseits warten im Advent auf den Gast, auf Jesus, und dann ihm auch in der Stille begegnen. Und nicht nur begegnen äußerlich, sondern ihn wirklich in uns aufnehmen. Das passt sehr gut in die Adventszeit, aber ich finde, das fordert uns auch ziemlich heraus. Denn sowohl warten als auch Stille halten gehören ja nicht zu unseren Stärken. Und sie werden auch heute in unserer Gesellschaft, denke ich, nicht unbedingt als positive Charaktereigenschaften wertgeschätzt. Wer heute laut ist, sich durchsetzen kann mit den Ellenbogen, der ist dann gut dran. Nicht der, der still ist und warten kann. Das Warten scheint uns deshalb immer schwerer zu fallen und das fällt gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit überall auf. Die Supermärkte und Kaufhäuser haben schon seit September, also seit Anfang der Schulzeit, Weihnachtsgebäck in ihren Regalen. Und ich habe festgestellt, bei uns am Ort, wo wir wohnen, also in Ostfildern, wurde der Weihnachtsbaum bereits Mitte November aufgestellt. Wenn es endlich soweit ist und das Fest da ist, ist dieser Baum völlig vertrocknet. Wir haben es auch verlernt zu warten, wenn wir uns etwas wünschen. Mag dieser Wunsch wenig oder viel kosten oder ob wir es uns leisten können oder nicht. Überall wird ja geworben mit Krediten zu 0% Zinsen. Und jeder greift zu und kauft sich Dinge, ohne darüber nachzudenken, dass man letzten Endes die Rechnung doch noch bezahlen muss. Es wird uns ja nichts geschenkt. Und das Ergebnis haben wir vielleicht alle vor ein paar Wochen durch neue Statistiken gehört. Jeder zehnte Bundesbürger ist heute überschuldet. Das heißt, nicht mehr in der Lage, aus eigenen Mitteln seine Schulden zurückzuzahlen. Eine erschreckende Zahl. Eine Tageszeitung kommentierte diese Zahl mit den Worten: Der Konsumrausch hat viele Menschen in die Schuldenspirale getrieben. Manchmal bin ich verleitet, den Kopf zu schütteln über diese Leute und zu sagen, ich habe es ja besser im Griff. Ich kann warten, bis ich das nötige Geld habe, um mir einen Wunsch zu erfüllen. Aber wie schaut es bei mir auf anderen Gebieten mit dem Warten aus? Mich macht es zum Beispiel nervös, wenn ich auf die grüne Phase an der Ampel lange warten muss. Meine Frau muss mich immer beruhigen. Manchmal habe ich den Eindruck, gerade wenn ich es eilig habe, dass die Verkehrsampeln sich gegen mich verschworen haben. Sie schalten alle in dem Moment auf Rot um, wo ich da kurz vor der Ampel bin. Und mit den Warteschlangen an den Kassen ist das auch so eine Sache bei mir. Ich schaue dreimal hin, bevor ich mich für eine Schlange entscheide. Und wenn ich drinstehe, schiele ich immer noch rüber zu den anderen Kassen, ob es irgendwo schneller vorangeht, und ärgere mich drüber. Deshalb ist das Einkaufen bei uns hauptsächlich Aufgabe meiner Frau. Ja, warum fällt uns das Warten so schwer? Die meisten von uns betrachten das als Zeitverschwendung. Das Warten ist für viele Menschen so eine Art Durststrecke zwischen dem Punkt, wo wir uns im Moment befinden und dem Ziel, zu dem wir gelangen wollen. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, dann möchten wir möglichst schnell dieses Ziel erreichen und versäumen es, dadurch den Augenblick wachsam zu erleben und zu nutzen. Denn wenn ich den Blick immer auf ein Ziel in der Ferne habe, lebe ich gar nicht mehr im Augenblick und versäume, diese Zeit sinnvoll zu gestalten. Warten ist für die meisten von uns mit Frust und Unmut verbunden. In der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium begegnen uns einige wartende Menschen. Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes, sie waren es ja damals noch nicht, warten. Maria wartet. Simeon und Hanna warten im Tempel. Bei diesen Menschen ist aber nichts von Frust und Unmut zu spüren. Sie warten in der Stille voll Freude und Hoffnung. Und so können sie die Stimme Gottes, die auf verschiedene Art und Weise sie erreicht, wahrnehmen und hören. Was können wir von diesen Menschen lernen? Fangen wir zuerst mit Zacharias und seiner Frau Elisabeth an. Lukas schreibt über dieses Ehepaar, sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in den Geboten und Satzungen des Herrn. Ein tolles Zeugnis, das diesen beiden Leuten ausgestellt wird. Aber es gab etwas, das ihnen großen Kummer bereitete. Sie waren schon alt und hatten keine Kinder, und damals in Israel war so etwas nicht leicht zu ertragen. Es galt fast als eine Strafe von Gott, wenn ein Ehepaar keine Kinder bekam. Sie hatten viel gebetet, lange gewartet und gehofft, aber der heiß ersehnte Nachwuchs hatte sich nicht eingestellt. Die beiden hielten trotzdem zueinander und zu ihrem Glauben an Gott. Zacharias war ein Priester und verrichtete nach wie vor treu seinen Dienst im Tempel. Und dort passierte es einmal, er hatte die Aufgabe, das Räucheropfer darzubringen. Das geschah in einem besonderen Bereich des Tempels, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Da erschien ihm ein Engel und überbrachte eine besondere Botschaft von Gott. Und diesen Text möchte ich uns jetzt vorlesen aus Lukas 1, 11 bis 18, falls jemand es aufschlagen möchte. Lukas 1, 11 bis 18. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit Heiligem Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Zacharias empfängt diese Verheißung, als er alleine vor Gott steht und betet. Diese Verheißung lautet: Seine Frau werde einen Sohn gebären, der die Menschen in Israel auf das Kommen des Messias vorbereiten soll. Zacharias fällt es in dem Moment unheimlich schwer, diese Verheißung zu begreifen und zu fassen. Und er bittet den Engel um ein Zeichen, das ihm hilft. Worauf der Engel ihm sagt: Du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias muss nun für mindestens 9 Monate stumm bleiben, weil er an dieser Verheißung gezweifelt hat. Aber ich kann dieses Stummsein nicht nur als Strafe von Gott verstehen. Ich denke, dass Zacharias hier die Gelegenheit bekommt, in der Stille das zu verarbeiten, was Gott hier tut. Dass Gott ihm und seiner Frau noch in diesem hohen Alter ein Kind schenkt. Und von seiner Frau Elisabeth wissen wir, dass sie sich vor der Geburt ihres Sohnes 5 Monate lang verborgen hielt. Sie zieht sich also aus der Dorfgemeinschaft zurück, um in der Stille, in der Ruhe über das nachzudenken, was Gott an ihr getan hat. Es gibt Erfahrungen mit Gott, über die wir nicht sprechen können, zumindest nicht sofort, weil sie unser Fassungsvermögen übersteigen. Da brauchen wir Zeit, bis unser Verständnis nachgekommen ist. Und da ist es gut zu schweigen und uns Zeit zu lassen, bevor wir mit anderen Menschen darüber sprechen. Nun zu Maria. Sie bekommt ebenfalls durch den Engel Gabriel eine Botschaft übermittelt, die ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellt. Sie soll die Mutter des Messias werden. Und auch hier geschieht wieder die Begegnung mit dem Engel in der Stille und Abgeschiedenheit einer kleinen und unbedeutenden Stadt Nazareth. Nicht im Trubel der Hauptstadt Jerusalem, wo am ehesten die Menschen dort etwas erwarten von der Ankunft eines Messias. Und Maria weiß, als der Engel zu ihr redet, was das für ihre Zukunft bedeutet. Wenn sie als unverheiratete Frau schwanger wird. Sie riskierte es, von ihrem Verlobten verlassen und von ihrer Familie, von ihrer Dorfgemeinschaft verbannt zu werden. Es war damals nicht so einfach wie heute, wenn eine unverheiratete Frau schwanger wurde. Heute regt sich niemand mehr darüber auf. Und trotzdem lässt sich Maria darauf ein. Sie sagt als Antwort auf die Verheißung des Engels: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria begibt sich voll und ganz in den Willen Gottes. Sie ist bereit, die Kontrolle über ihr Leben aus der Hand zu geben. Auch sie behält die Nachricht, dass sie Mutter eines ganz besonderen Kindes werden soll für sich und macht sich dann auf den Weg zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth. Sie hatte wohl gehört, dass Elisabeth auch schwanger geworden ist und ein Kind erwartet im hohen Alter. Und diese Erfahrung, die beide Frauen fast zur gleichen Zeit mit Gott machen, verbindet sie miteinander. Sie warten gemeinsam in der Stille, in dieser Zurückgezogenheit auf die Erfüllung der Verheißung. Und ich denke, es war auch gut so, denn wie sollten die anderen Menschen Verständnis für sie haben, aufbringen können? Da ist eine Frau, die schon längst hätte Großmutter werden können und jetzt wird sie schwanger und soll ein Kind zur Welt bringen. Da hätten wahrscheinlich die meisten nur Spott für sie übrig gehabt. Und Maria hat es noch schwieriger gehabt zu erklären, warum sie schwanger geworden sei, obwohl sie und ihr Verlobter noch nicht zusammengekommen sind. Maria blieb ganze 3 Monate bei Elisabeth, in dieser kleinen Gemeinschaft des Glaubens, in der Verborgenheit und Stille, können die beiden Frauen sich gegenseitig bestärken und ermutigen, das auch anzunehmen, was Gott an ihnen getan hat. In Marias Besuch bei Elisabeth kommt auf wunderbare Weise zum Ausdruck, was es bedeutet, eine Gemeinschaft zu bilden. Zusammen zu sein, und zwar um eine Verheißung, die Gott gibt, versammelt. Und auf diese Verheißung zu warten. Und das können wir auch in unseren Gemeindegruppen, im Gottesdienst erleben, wenn wir uns um die Verheißung Gottes versammeln, diese Verheißung feiern. Und in der Stille darüber nachdenken. Und diese Stille tut uns Not. Wir leben in einer Welt, die uns fast pausenlos mit Lärm umgibt. Besonders hier in den Ballungsgebieten. Verkehrslärm, wir haben es oft auch mit Flugzeuglärm zu tun. Und wenn es einmal etwas stiller um uns herum wird, dann schaffen wir es trotzdem kaum wirklich zur Ruhe zu kommen. Unsere Gedanken, unsere Wünsche, Sorgen und Ängste machen es uns schwer, abzuschalten und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. diese äußere und innere Lärmkulisse machen Menschen krank. Und sie nehmen uns die Fähigkeit, auf Gott zu hören. Und darum ist es so wichtig, dass wir wieder lernen, Stille auszuhalten. Auch in die Stille bewusst zu gehen. Und das sehen wir ganz toll bei den beiden letzten Personen aus der Weihnachtsgeschichte, die wir heute betrachten, Simeon und Hanna. Lukas erzählt uns in seiner Weihnachtsgeschichte von diesen beiden eindrucksvollen Vertretern des Glaubens im alten Israel. Ich lese jetzt aus Lukas Kapitel 2, 25 bis 32. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und dann noch ein paar Verse weiter, ab Vers 36. Hier wird von der Hanna erzählt. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Sie hatte also die meiste Zeit ihres Lebens als Witwe gelebt. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ein Mensch das fertig bringt. Tag und Nacht Fasten zu beten, am gleichen Ort zu bleiben. Dazu braucht es eine besondere Glaubensstärke. Sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Simeon und Hanna, zwei ältere, an Gott hingegebene Menschen. Beide warten auf den Trost und Hilfe, die Gott seinem Volk Israel verheißen hatte. Ihre Hoffnung ruht auf den kommenden Erlöser, den Messias. Und Simeon empfing vom Heiligen Geist die Verheißung, er werde nicht sterben, bevor er mit eigenen Augen diesen verheißenen Messias gesehen hat. Der Heilige Geist hat das Leben dieses Mannes bestimmt und er schickt ihn auch im rechten Augenblick in den Tempel, gerade in dem Moment, als Josef und Maria den Tempel mit dem kleinen Kind Jesus betreten. Simeon erkennt in diesem kleinen Baby, das äußerlich nicht anders aussah als alle anderen Kinder, erkennt in ihm den verheißenen Erlöser, den kommenden Messias. Hanna lebte im Tempel und verbrachte die meiste Zeit mit Fasten und Beten. Und auch sie bekommt im rechten Moment einen Wink von Gott, als Josef und Maria den Tempel betreten, und tritt auch herzu. Aus der Stille heraus, in der beide lebten, konnten Simeon und Hanna die Stimme Gottes hören und in diesem kleinen Kind den kommenden Erlöser Israels, auf den sie lange gewartet hatten, erkennen. Ihr Warten hatte sich gelohnt. Ihr Herz ist von Freude erfüllt und ihr Mund fließt vom Lob Gottes über. Diese 5 Personen aus der Weihnachtsgeschichte, Zacharias und Elisabeth, Maria, Simeon und Hanna, stehen in einem starken Kontrast zu uns Menschen in der heutigen Gesellschaft. Die meisten von uns halten nicht mehr viel von der Stille und noch weniger vom Warten auf Gott. Viele oder einige von uns haben vielleicht von diesem Theaterstück Warten auf Godot gehört. Das ist ein Theaterstück von einem englischen Schriftsteller Samuel Beckett. Und darin erzählt er die Geschichte von zwei Landstreichern, die unter einem kahlen Baum nirgendwo sitzen und auf einen Mann namens Godot warten. Und in diesem Namen steckt auch das Wort God drin. Godot, das englische Wort für Gott. Sie warten also auf Godot, den sie nicht kennen und von dem sie nicht einmal wissen, ob es ihn gibt und ob er überhaupt kommen wird. Es wird Abend, es wird dunkel, einer von den beiden wird unruhig, möchte weitergehen und der andere bewegt ihn, zurückzubleiben und immer noch zu warten. Und dann erscheint in dieser Szene ein Junge und gibt sich als Bote von Godot zu erkennen und sagt den beiden, Godot kommt noch nicht diese Nacht, aber morgen kommt er ganz bestimmt. Am nächsten Tag treffen sich die beiden wieder an diesem kahlen Baum und warten. Es wird wieder Abend und es passiert nichts. Und da kommt der Junge noch einmal vorbei und tut so, als ob er die beiden noch gar nicht kennt und ihnen nicht begegnet ist und sagt ihnen wieder, Godot wird nicht kommen. Und so endet das Stück in diesem vergeblichen Warten. Vielleicht haben wir das zumindest als Sprichwort gehört. Warten auf Godot, das steht für ein sinnloses und vergebliches Warten. Und so stellen sich viele Menschen heute das Warten auf Gott vor, als sinnlos und als eine Zeitverschwendung. Die Personen aus der Weihnachtsgeschichte zeigen uns aber etwas ganz anderes. Sie alle warten auf die Erfüllung einer Verheißung, die Gott ihnen gab. Und sie wissen, dass ihr Warten nicht vergeblich sein wird. Sie sind von der Hoffnung erfüllt, dass Gott sein Wort erfüllen wird. Dass Gott sein Wort hält. Sie kennen den, der ihnen diese Verheißung gab und vertrauen ihm, so wie es im Psalm 130 heißt, ich setze meine Hoffnung auf den Herrn, ich warte auf sein helfendes Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter auf den Morgengrauen. Das Warten der Gläubigen ist nicht vergeblich. Es ist wie bei dem Bauern, der seine Saat im Herbst ausgebracht hat und auf den Frühling wartet. Er kann aber bereits, bevor der Winter anbricht, schon erkennen und sehen, dass die Halme, die grünen Halme, die Spitzen schon zu sehen sind. Die Saat ist schon aufgegangen. Und er weiß, wenn die Wärme des Frühlings kommt, dann wird diese Saat wachsen, reifen und Frucht bringen. Er wartet also nicht ins Blaue hinein, sondern er kann schon bereits etwas sehen. Und so war es auch bei Simeon und Hanna. Sie sahen schon in dem kleinen Kind Jesus die beginnende Erfüllung der Verheißung auf den kommenden Retter. Und sie nahmen dieses kleine Kind mit Freuden auf und jubelten darüber. Und sie wussten, dass die Verheißung sich zur rechten Zeit voll entfalten wird. Sie würden es selber vielleicht gar nicht mehr erleben, denn sie waren ja schon recht alt. Aber für sie war das bereits jetzt durch den Glauben greifbare Realität. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass er schon in den Anfängen bereits die Erfüllung einer Verheißung sehen kann. Und darum kann Simeon an dieser Stelle sagen, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Der Friede Gottes wird Menschen geschenkt, die zu dieser Stille, zu dieser Gelassenheit und Ruhe des Glaubens finden. Und die fähig sind, auch in dem, was Gott bereits jetzt tut, schon den in diesem anbrechenden Morgen schon den vollen Tag zu erkennen. Den Tag, an dem Jesus kommen wird. An dem das Reich Gottes in seiner vollen Entfaltung erscheinen wird und wir es mit eigenen Augen dann sehen dürfen. Dieses Heil, das Gott uns durch Jesus Christus schenkt, werden wir nachher miteinander im Abendmahl feiern. Und wir wollen das diesmal ein bisschen anders gestalten. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um in der Stille beim Abendmahl Jesus zu begegnen. Wir werden nicht gleichzeitig mit dem Abendmahl unsere Lieder singen, sondern erst hinterher. Aber nun als Übergang vielleicht doch noch ein Lied.